Sag mal, Christian, hast du gerade deinen Kaugummi in deine Hand gespuckt? Habe ich das richtig gesehen, oder?
Okay, pass auf. Also, ich hatte eben noch einen Kaugummi drin, aber damit mich die HörerInnen gut verstehen können, habe ich den Kaugummi jetzt in meiner Hand getan, so.
Ich finde das voll okay. Weißt du, was ich immer mache mit meinem Kaugummi, wenn ich den gerade nicht brauche? Ja. Zum Beispiel beim Bier trinken, dann klebe ich den oben aufs Glas drauf, vorne auf die Vorderseite des Glases drauf.
Ja.
Und wenn ich es vergesse, dann geht das Glas so zurück in die Spüle. Das tut mir dann auch mal total leid, wenn ich danach erst merke, dass dieses Kaugummi... Oder ich klebe es mir auf meine Handoberseite drauf.
What?
Ja, weil manchmal denke ich will das Kaugummi zwar jetzt nicht haben, vielleicht will ich es aber in einer Viertelstunde wieder. Und dann benutze ich das nochmal. Also wenn du dachtest, dass
Anna mit den
du eklig bist.
Was ist da los?
Das ist wie bei Everything Everywhere All at Once. Keine Würstchenhände, sondern ich habe so Kaugummihände. Klimper, klimper, klimper. Christian, worum geht's heute?
Okay. Jetzt den Moment der Scham irgendwie überstehen. Also es geht heute um einen Wissenschaftler, der versucht, mit Elektrizität die Toten wieder zum Leben zu erwecken.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute Giovannis Schocktherapie. Hey, und bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge sterben natürlich auch Menschen. Wenn ihr damit ein Problem habt, hört vielleicht eine andere Folge. Heute erzähle ich dir eine ganz besondere Geschichte, Anna. Und ich habe mich die ganze letzte Woche auf diesen Moment gefreut, wo ich dir jetzt endlich erzählen kann, um was es geht.
Und ich bin so froh, dass es endlich raus kann, weil du immer zwischen Tür und Angel so zu mir ankam und sagst, wenn ich dir jetzt erzählen könnte, was ich gerade gelesen habe, oh, das wird so gut. Und jetzt ist dieser Moment da. Ich freue mich auch ganz besonders.
Was weißt du über Frankenstein?
Frankenstein ist ein Monster, das geschaffen
Falsch.
Wurde.
Wow. Falsch.
Wow.
Frankenstein heißt der Arzt. Das
Nein.
ist Dr. Frankenstein.
Ach, klar.
Und das
Scheiße.
Monster heißt Frankensteins Monster. Schon direkt verkackt, okay?
Okay, er wurde geschaffen, da wo die Vampire herkommen.
Nein, Ingolstadt.
Nein! Wirklich?
Ja.
Ich dachte, der ist. Wo kommen aber die Vampire her? Dracula?
Ja, Dracula ist auch so Rumänien da hinten, die
ja,
Ecke.
Da dachte ja, ich, ja. Da kommt der auch her. Aus Transsilvanien. Kommt er auch nicht, aber er ist grün.
Eigentlich auch nicht. In dem Originalroman von Mary Shelley ist auch Frankensteins Monster nicht grün.
Jetzt aber habe ich einen Effekt.
Ja.
Und zwar spielt ein Teil der Geschichte von Frankenstein am Ostfriedhof in München. Ah nee, das war wieder Dracula. Okay. Ich glaube, da wurde irgendeiner von Dracula begraben an diesem Friedhof. Weißt du was, erzähl es einfach und stell mir keine Fragen mehr, die irgendein Wissen voraussetzen, was ich sowieso nicht habe.
Okay. Frankenstein oder der moderne Prometheus, wie der vollständige Titel des Romans von Mary Shelley ist, ist ein Roman 1818 erschienen. Und ich erzähle dir aber nicht die Geschichte dieses Romans, ich erzähle dir die Geschichte der Vorlage für diesen Roman.
Ah, schön,
denn
okay.
Es gab einen Real-Life Dr. Frankenstein, der versucht hat, einen Menschen wieder zum Leben zu erwecken, mit Hilfe von Elektrizität.
Oh, okay, es wird richtig creepy. Ich habe so ein Gefühl.
Echt jetzt?
Ich habe das Gefühl, es wird richtig, richtig creepy.
Nee.
Weißt du, was ich sehr schnell Albträume kriege?
Ich komme mal so ganz nah ran. Dann komm mal setz mal meine Spukstimme auf. Ja. Aber die Geschichte beginnt ganz lauschig. In Italien.
Okay.
In Norditalien, in Bologna nämlich. Wir sind Ende des 18. Jahrhunderts und in Bologna lebt Luigi Galvani. Ist so ein zugeknöpfter Typ, Anatomieprofessor, Arzt auch.
Hat er irgendwas mit Elektrizität zu tun? Weil galvanisches
yes.
irgendwas
yes.
ist mir mal untergekommen.
Galvanische
in der
Zelle, beziehungsweise so. Das Froschschenkel-Experiment.
Oh, genau, ja,
genau.
ja.
Galvani hat praktisch mit einem metallbesteckten Froschschenkel angefasst und der hat dann angefangen zu zucken und hat dann gemerkt,
okay, irgendwie ist in dem Froschschenkel Elektrizität drin.
Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Was für ein Metallbesteck und wie, wo war
das angeschlossen? Also stell dir vor, du hast irgendwie jetzt so Messer und Gabel, jetzt mal ganz blöd gesagt, und hältst sie an so Froschschenkel dran und die sind da verbunden mit einer elektrischen Quelle. Was er aber gedacht hat, war kompletter Bullshit, weil er dachte,
In dem Froschschenkel ist tierische Elektrizität drin.
Und Luigi Galvani hat dann aufgeschrieben, 1792, also ein großes Werk, verfasst über tierische Elektrizität. Und tatsächlich wissen wir heute, okay, das ist irgendwie falsch, das ist irgendwie Quatsch. Aber damals, musst du dir vorstellen, sind alle komplett durchgedreht.
Haben die das dem geglaubt oder dachten die, das ist ein Quacksalber?
Die haben das geglaubt. So, alle dachten so, dieser Galvani ist dran, das Geheimnis des Lebens zu entdecken. Ja. Dass er wirklich so was rausgefunden hat. Elektrizität hat man vorher schon gekannt. Ne? Ja. Also man hat so gesehen, wenn es blitzt oder ne, also so statische Elektrizität kannte man auch.
Ja.
Aber dass jetzt in Lebewesen Elektrizität nachgewiesen wurde durch das Experiment, macht so einen Bereich des Göttlichen auf. Ne? Also Gott steckt in uns und man ist da ganz nah dran an der Göttlichkeit irgendwie durch Elektrizität. Galvani war davon überzeugt, dass in Tieren selbst elektrische Energie ist. Galvanismus hat man es genannt, also tierische Elektrizität. Also Froschschenkel-Experiment, das ist so elektrisch aufgeladenes Metall an zwei Enden eines Froschschenkels gehalten. Der zuckt dann so, zack, fertig, Elektrizität. Ja? Aber ich merke irgendwie auch schon, ich kann dir das nicht so gut erklären, habe ich den Eindruck.
War schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und dann der so, und andere ja. So,
ja, deswegen habe ich mir Hilfe geholt.
Mein Name ist Dominik Groß, ich bin Medizinhistoriker und leite hier den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Hier ist in dem Fall Aachen.
Professor Groß hat mir erklärt, was das mit der tierischen Elektrizität auf sich hat.
Sein Fokus war einfach die sogenannte tierische Elektrizität, so hat er das ja auch genannt. Die wollte er untersuchen und deshalb hat er sich mit Froschschenkeln beschäftigt, was wir heute noch unsere Medizinstudenten häufig im Physiologie-Seminar lernen, im Studium, dass man, was jetzt heutzutage aus tierethischer Sicht mehr und mehr umstritten ist, aber dass man Froschschenkel reizt und dann feststellt, diese Muskeln zucken. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen der Reizung eines Nerven und einer Muskelreaktion. Also die Muskeln, und das kann man damit nachweisen, sind also innerviert, die werden mit Nerven versorgt. Und wenn der Nerv stimuliert wird, dann zuckt der Muskel zusammen. Und das wollte er eben zeigen anhand von Tieren und hat sich deshalb auf Froschschenkel spezialisiert, weil das dort auch besonders leicht und eindrücklich auszulösen war.
Galvani ist so in dieser Zeit wirklich so King of Kotlets. Der ist, also wenn es Nobelpreise damals schon gegeben hätte, der hätte sie alle gewonnen eigentlich.
Ja, ja.
Schickt dann seine Studien an alle seinen Kollegen und sagt so,
hey, guck mal, wie geil ich bin. Hier, guck mal, was ich rausgefunden habe. Geil, geil, geil.
Und einer, dem man diese Studie schickt, liest die und denkt sich, das ist Bullshit. Und das ist Alessandro Volta. Und Alessandro Volta kennt man auch noch jetzt aus der Volt, ne?
Genau, eben, ja.
Ja? Alessandro Volta so, Moment, Moment.
Er hat diese Partei gegründet, oder? Volt. War das der? Den kennt man doch, oder? Ja. Der hat ja so ein paar kleine Karte aufgehängt.
Ja, doch, doch. Ja, ja, genau. Das ist der. Ja,
ja, krass.
Auf jeden Fall, Alessandro Volta denkt sich so, nee, 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 Freundchen, das ist totaler Bullshit, was du da rausgefunden hast. Weil es liegt nicht daran, dass in dem Frosch Strom ist, sondern du hast hier zwei Metalle irgendwie miteinander verbunden und das muss mit diesen Metallen zu tun haben. Also Elektrizität ist nicht in dem Tier selbst drin, sondern in den Metallen. Und dann entbricht daraus praktisch ein riesiger Wissenschaftsstreit. Also so wirklich so ein richtiger Wissenschaftsgrabenkampf. Plötzlich musstest du dich entscheiden, auf welcher Seite stehst du. Bist du eher im Galvani-Lager oder eher im Volta-Lager? Das Ding ist, Volta kommt aus Padua und es ist auch nicht weit weg. Es ist auch in Norditalien.
Norditalien,
ne? Ja. Musst du dir jetzt so vorstellen, die sitzen beide in ihren Experimentierstuben und schreiben halt so wissenschaftliche Kommentare und schicken die an den anderen. Der andere bekommt die und denkt so,
nein, ich widerlege dich mit einem neuen Experiment.
Und so geht das hin und her. Und gleichzeitig scharen sich dann Anhänger um die beiden. Ich erzähle das nur deswegen, weil das ist der Hintergrund, von dem die heutige Geschichte spielt. Die Motivation für den, den wir gleich treffen, ist, diesen Streit zu gewinnen, diesen Streit zu entscheiden und vor einem ein für alle Mal zu lösen.
Okay.
Und deswegen ist dieser Streit wichtig, weil den, den wir treffen, ist der Neffe von Galvani, der Neffe vom Froschschenkelmann.
Und er ist wahrscheinlich auf der Seite des Froschschenkelmanns.
Der ist sowas von auf der Seite vom Froschschenkelmann.
Das ist doch ein geiler Imbissbudenname, oder? Der Froschschenkelmann.
Ja, jetzt brauchen wir noch einen für Volta. Volta war so angetrieben davon, Galvani zu zerstören, also beziehungsweise so zu widerlegen, dass er eine Erfindung gemacht hat, die wir heute noch benutzen. Also ich habe hier so mein Handy liegen, da ist eine Batterie drin und Volta erfindet die Volta-Säule. Das ist einfach so mit verschiedenen Metallen die erste Batterie der Welt.
Krass.
Und die hat er nur erfunden, um Gavani zu zeigen, dass er Unrecht hat. Und wir benutzen die heute noch. Das ist schon mal so ein kleines Ding. Also, wir haben den Froschenkelmann und wir haben den Batteriemann.
Ja, genau.
Oder?
Ja, sehr gut.
Genau.
Sehr gut. Und der Froschenkelmann hat einen Neffen.
Der Neffe heißt Giovanni Aldini. Und als Giovanni Aldini 4, 5, 6 Jahre, also ganz, ganz jung ist, da hat er ein ganz, ganz schlimmes Fieber und wäre fast dran gestorben. Und der Einzige, der ihm in letzter Sekunde noch hilft, ist sein Onkel.
Der Froschenkelmann.
Der Froschenkelmann. Galvani. Weil Galvani ist ja Arzt und er peppelt den Kleinen dann so wieder auf. Und seit diesem Moment ist sein Onkel für ihn sowas wie eine Lichtgestalt. Er ist halt so ein Übervater für ihn und er will komplett in seine Fußstapfen treten. Also, Aldini studiert auch Physik, er wird auch Professor und er schreibt sogar die wissenschaftlichen Kommentare für seinen Onkel und versucht, der Welt zu zeigen, dass das, was sein Onkel, die Lichtgestalt, erfunden hat, wahr ist. Okay. Tierische Elektrizität existiert. Auf jeden Fall, die Geschichte geht weiter. Irgendwann kommt Napoleon. Napoleon fällt in Norditalien ein und will, dass Galvani, der Froschenkelmann, den Treueeid auf die neue Republik schwört. Und der so, ich leiste hier doch keinen Treueeid auf Napoleon. Nee. Wird dann rausgeschmissen an der Uni, weil er es eben nicht macht. Und stirbt tatsächlich innerhalb von einem Jahr.
Wir sind jetzt so gerade Anfang des 19. Jahrhunderts.
Nee, wir sind jetzt so 1798.
Okay.
Ich erzähle es nur deswegen, weil Aldini ab diesem Zeitpunkt komplett davon überzeugt ist, das Erbe seines Onkels weiterzutragen. Er gründet die Galvani-Stiftung. Ne? Er sagt, okay, wir müssen jetzt noch mehr Leute auf unsere Seite ziehen. Es gibt nicht mehr den großen Vordenker, das muss ich jetzt sein. Und er fängt dann eben an, sein großes Talent auszuspielen, weil Aldini ist nicht nur Wissenschaftler, sondern eben auch Showman. Und er fängt an, Experimente zu machen, die sein Onkel gemacht hat, aber eben nur so ein bisschen mehr aufsehenerregend. Also Aldini macht aus Wissenschaft Entertainment, so eine richtige Show. Und jedenfalls Aldini, der macht das ja zu Ehren seines Onkels, macht er die Experimente, nur liegt er leider total daneben.
Zumal es Aldini ja auch letztlich falsch gedeutet hat. Er hat ja gemeint, dass das, was er auslöst, der Lebenskraft zu verdanken sei, die noch in frisch verstorbenen Leichen sozusagen wohnt. Also er hat die falschen Schlüsse gezogen. Im Grunde hat er ja einfach nur Elektrizität erzeugt, aber er dachte, er weist damit verbliebene Lebenskraft in diesen Körpern nach. Also er ist im Grunde gar nicht auf den Trichter gekommen, dass er eine ganz normale Auslösung eines elektrischen Stroms produziert und dass das nichts damit zu tun hat, dass in einer menschlichen Leiche spezifisch Lebenskraft wohnt.
Zurück zur Geschichte. Der Froschenkelmann ist tot und Aldini so, okay, ich muss jetzt die Wissenschaft meines Onkels nach vorne bringen.
Mhm.
Er packt also so einen kleinen Planwagen, da tut er so eine Batterie drauf und seine Bücher und so weiter. Und dann fährt er durch ganz Europa, fährt nach Berlin, in Paris und macht dann immer größere Experimente. Also sein Standard-Move ist so ein bisschen, schneidet einfach eine Kuh den Kopf ab und dann hält er da so Elektroden dran und dann zuckt die Kuh halt so ein bisschen. Dann klimpert ein bisschen das Augenlid und dann streckt die so die Zunge raus, um zu zeigen, guck mal, das kann man mit Elektrizität alles so anstellen. Aber das reicht natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwie die große Bühne suchst und irgendwie willst, dass die ganze Welt über dich schreibt.
Ich finde das schon berichtenswert, wenn da so ein Typ einen Kuhkopf lebendig macht.
Naja, aber nur für einen kurzen Zeitraum. Ne? Die blinzelt dann so, man macht so müh. Kannst du auch mal machen.
Krass creepy.
Mach die Kuh. Irgendwann nutzt sich das ja auch ab. Du willst ja auch nicht der Typ mit den Kuhköpfen sein.
Okay,
du willst ja in die Geschichtsbücher eingehen.
Ja.
Als der Mensch, der irgendwie ein für alle Mal bewiesen hat, dass sein Onkel recht hatte, dass in Menschen oder in Lebewesen Elektrizität ist und man die nutzen kann, um sie vielleicht wieder lebendig zu machen.
Also braucht er einen größeren Move.
Er braucht einen größeren Move und den größeren Move, den kann er nur in London bringen. Wieso? Zwei Gründe. Der erste Grund, es gibt in London halt ein Gesetz. Es wurde 1754 erlassen und dieses Gesetz besagt, dass man an den Leichen von Hingerichteten so viel experimentieren darf, wie man will.
Weil die waren eh wahrscheinlich kriminell und sind nichts wert.
Genau,
hier, will, macht mal.
Genau, man will die einfach demütigen, ja, über den Tod hinaus.
Das ist so moralisch einfach so wertvoll, das ist so gut.
Und der zweite Grund ist, in London wird noch erhangen und nicht guillotiniert, weil in ganz Frankreich und Europa, ja, schneidet man zwischen den Leuten einfach den Kopf ab und dann sind die tot.
Ja.
Aber man will ja so eine ganze frische Leiche haben. So, du kannst ja nicht nur mit dem Kopf arbeiten, du brauchst eine ganze Leiche einfach.
Du willst das nicht am Kopf, nur so, nur so das Augenlid, so kling, kling, wie bei so der Charlie, der Mörderpuppenartig.
Ja, da
so.
Komme ich gleich zu, Anna.
Nein! Sie sagt doch, ich werde Albträume haben.
Der braucht den Kopf und den Kopf und das Herz und die Lunge. Okay. Damit man vielleicht so einen Menschen wieder zum Leben erwecken kann. Weil das ist so das Ding, Menschen zum Leben zu erwecken, das wäre der größte Move, den er bringen kann, um zu beweisen, dass sein Onkel recht hatte. Deswegen geht er nach London und wartet da auf eine Leiche. Hier kommen wir jetzt tatsächlich zu unserem Opfer. Unser Opfer, Frankensteins Monster, heißt nämlich George Forster. Das ist ein Mann, der ist in die Geschichtsbücher eingegangen als Real-Life Frankensteins Monster. 1803 wurde der zum Tode verurteilt, weil er angeblich seine Frau und seine Tochter in der Themse ertränkt haben soll. George Forster hat einen relativ absurden Prozess gehabt. Er hat sich so gewundert, das geht alles irgendwie super schnell. Also der Gerichtsdiener Mr. Pass hieß der, lädt kaum Zeugen vor und irgendwie werden Beweismittel nicht richtig aufgeführt.
Also aber, irgendwie Verdacht auf Schikane? Oder?
Ja, aber George Forster ist nicht so der Schlauste, muss man auch dazu sagen. Also ein bisschen dümmlich, aber sehr, sehr fromm. Und er wundert sich so ein bisschen, aber er hebt auch nicht wirklich Einspruch. George Forster sagt bis zum Schluss, er hat nicht seine Tochter und seine Frau umgebracht, aber es hilft ihm alles nichts, er wird zum Tode verurteilt. Was George Forster aber nicht weiß, dieser Typ, der Gerichtsdiener, Mr. Pass, der arbeitet für Aldini. Das ist der Lakai von dem.
Also mal ganz kurz. Also das heißt, der Aldini hat wahrscheinlich den Pass beauftragt, den Prozess für diesen einen Typen, der wahrscheinlich eventuell irgendwas mit seiner Frau und seiner Tochter gemacht hat, diesen Prozess möglichst schnell zum Ende zu bringen, damit er seine Leiche kriegt.
Genau, weil...
Kontakte braucht man, ne? Das ist das, was die Leute mal meinen mit Vitamin B. Man braucht einfach...
Einfach networken.
Man braucht einfach die richtigen Leute an den richtigen Positionen.
Weil der Aldini, er hat so ein paar Kriterien, die er aufgestellt hat, was so eine Leiche einfach können muss.
Die Leiche muss gesund sein.
Das sind viele Menschen damals nicht. Die meisten Gefangenen sind komplett unterernährt und siechen halt vor sich hin.
Die Leiche muss möglichst jung sein.
Auch ganz viele ältere Gefangene gibt es damals.
Und sie muss möglichst frisch sein.
Sobald die vom Strick kommt, die Leiche, will er die sofort irgendwie wiederbeleben können. Tatsächlich, dieser Mr. Pass kümmert sich total rührend um George Forster. Der geht jeden Abend hin.
Gibt ihm was zu essen?
Ja, wirklich, nein, wirklich. Der geht hin und gibt ihm was zu essen und
so. Das ist so morbide, ey. Das ist echt, was für eine abgefuckte Welt.
Genau. Und er weiß, so in ein paar Wochen bist du reif, Freundchen.
Das ist, halt das ist so, wie bei Hänsel und Gretel,
genau,
oder?
Wo genau, dann so.
Wo die so an den Finger hinfassen und dann so, oh ja, der ist noch nicht speckig genug. Die kriegt noch eine kleine Torte von mir.
Genau. Also das ist die Challenge praktisch auf der einen Seite. Die andere Challenge für Aldini ist, er hat noch keine Kohle.
Ja.
Er hat sein Zirkuszelt aufgebaut, aber er muss jetzt irgendwie Leute noch da reinkriegen und dann muss jemanden haben, der irgendwie Promo für ihn macht und Tickets verkauft und so gefühlt. Und dann ist er halt in so Salons unterwegs, damals in London, und macht halt wieder seine Kuhkopf-Experimente. Guck mal, was Strom so alles kann und so. Und versucht halt während dieser Salon-Experimente Leute aus der feinen Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, ihm dieses einmalige Experiment, einen Menschen wieder zu beleben, zu finanzieren. Zum Beispiel spricht er Generäle aus der Marine an, der britischen Marine, ob es denn nicht eine gute Idee wäre, einfach mal mit so einem ertrunkenen Soldaten ein Experiment zu machen, weil vielleicht kann er den ja wiederbeleben und dann steht er wieder auf und kämpft weiter, so als so ein Zombie praktisch.
What the fuck? Hat er das wirklich geglaubt?
Ja, vielleicht steht er wieder auf. Man weiß ja nicht. Er findet dann tatsächlich einen Geldgeber, und zwar die Humane Society of London. Das ist eine Wissenschaftsvereinigung. Das Experiment ist also on, und jetzt muss nur noch George Forster verurteilt werden. Und jetzt mal zur Einordnung ganz kurz, bevor wir jetzt zu diesem Experiment kommen. Die Leute haben wirklich gedacht, dass es vielleicht schaffen könnte, Das hat auch einen Grund, meint Professor Groß.
Das 18. und beginnende 19. Jahrhundert, in dem Aldini gewirkt hat, war auch genau die Zeit, wo die Leute an den Scheintod geglaubt haben und damit an die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nur scheinbar tot ist, aber wiedererweckbar ist. Also, dass jemand zum Beispiel vorschnell begraben wird und dann eben im Sarg plötzlich aufwacht. Da sind diese ganzen Geschichten von Edgar Allan Poe, die sind inspiriert von dieser Scheintod-Thematik. Und es gab berühmte Ärzte wie Christoph Hufeland, die daran geglaubt haben, dass jemand zunächst noch nicht richtig tot ist, sondern dass es verschiedene Grade des Todes gibt, wobei man aus dem ersten Grad wiedererweckt werden kann. Und zu dieser Theorie hat wiederum ganz besonders gut gepasst, dass es Aldini gelungen ist, über elektrischen Strom an Leichen Reaktionen auszulösen.
Das macht total Sinn.
Abgefahren, oder?
Ja, ja, voll.
Kennst du diesen Spruch, Jazz ist nicht tot, er riecht nur ein bisschen komisch. Vielleicht war er einfach nur so in der ersten Stufe des Todes einfach.
Also ja. bei Todesphasen muss ich so an so Schlafphasen denken. So, das ist der REM, das ist die REM-Todphase. Du zuckt halt manchmal noch ein bisschen.
Genau, so huch. Ja, anyway, also das Experiment ist also on und dann geht's los. Also es ist der 17. Januar 1803, dunkler Tag, George Forster wird verurteilt, wird tatsächlich gehängt und seine Mitgefangenen ziehen ihn unten an den Füßen runter, während er hängt, damit er noch schneller stirbt, weil George Forster tierische Angst hatte und er sollte,
das war nett von denen.
Ja, ja, er sollte schneller zu Gott, weil George Forster war total fromm und er war auch total froh tatsächlich, als er gehört hat, dass dieser komische Aldini dann kommt und seine Experimente mit ihm macht, weil er hatte eine panische Angst davor, seziert zu werden, dass man ihm die Organe rausnimmt, weil dann kommt er nicht mehr in den Himmel und so. Oh. Also, laut Gesetz muss aber George Forster eine Stunde hängen, der baumelt dann also eine Stunde da rum. Und dann kommt Mr. Pass, schneidet ihn runter vom Galgen und packt ihn auf eine Pritsche und fährt ihn sofort in eine Halle, die nicht weit angemietet wurde.
Wo Aldini schon steht vor seinem Publikum und sagt, genau. Gleich passiert's.
Genau, stell dir vor, so eine riesige Halle mit so einer Empore, überall stehen Leute, alle rauchen Zigarre oder so. Es ist eine dicht gedrängte Stimmung. Plötzlich kommt der Pass mit der Leiche rein und so, alle schweigen. Boah. So komplette Stille. Und dann packt Aldini praktisch George Forster auf so eine Pritsche, die in der Mitte des Raumes drapiert ist. Und dann schmeißt er so seine Batterie an, die er da hat. Und dann macht es so Funk. Und Leute so, was passiert jetzt?
Was passiert?
Total dunkel draußen, früher Abend.
Schon eine gute Show, aber.
Ist schon eine richtig gute Show. Die Leute gehen auch so instinktiv so ein paar Schritte zurück. Aha. Und als Aldini dann so eine Elektrode nimmt und eine der Elektroden an die Schläfe von George Forster hält, gehen die Leute so zurück und er so, nee, komm mal näher ran. Komm mal näher ran. Leute kommen also näher ran und dann hält er die andere Elektrode
an die andere Schläfe,
an den Mund von George Forster. Die Mundwinkel verziehen sich halt komplett zu so einer ganz düsteren Grimasse. Die feine Gesellschaft von England ist schockiert. Die Leute haben sowas noch nie gesehen. Die sind schockiert. In manchen Berichten steht, dass Leute sogar in Ohnmacht gefallen sind, als das passiert ist. Ja. Aldini macht immer weiter, legt die Elektroden an andere Körperteile an.
Der ist jetzt richtig in Fahrt.
Und einmal, hast du eben schon gesagt, öffnet sich halt so George Forsters Augenlid und er schaut dann so und Leute so. Voll Angst.
Das ist auch richtig spooky.
Ja, und er geht dann immer mit seinem Stab immer weiter nach unten, hält den Leitstab so an die Armmuskel und dann so.
Nein.
George Forster ballt die Faust.
Nein.
Und hebt den Arm nach oben und Leute drehen durch. Mr. Pass soll sich zum Beispiel so erschreckt haben, dass er einfach nur mit offenem Mund da steht und so.
Krass.
Kaum klarkommt. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo die Berichte auseinandergehen, weil, wo sie nicht auseinandergehen, ist, immer mehr Leute verlassen den Raum.
Mhm.
Beim Grund ist man sich aber unsicher. Also in Aldinis Version heißt es, die Leute seien zu geschockt. Die Leute verlassen den Raum, manche sind in Ohnmacht gefallen, die können sich das nicht mehr geben. Woanders liest man aber, dass so die Menge langsam unruhig wird, weil...
Ganz ehrlich, Wiederbelebung sieht anders aus.
Man hat hier so ein paar Gruselexperimente jetzt gesehen. Mhm. Und die Doktoren und Mitglieder der Humane Society denken sich so, aber...
Come on, where's the trick? Wann steht der Mann wieder auf?
Okay, also denen ist es doch nicht genug.
Genau, sie haben sich so einen ernsthaften Versuch gewünscht und kriegen halt hier so eine Show geliefert. Aber es passiert einfach nichts. Das Experiment gilt als gescheitert. Die Leute verlassen den Saal und Aldini bleibt allein mit Mr. Pars, dem Gerichtsdiener, zurück. Und in einer Quelle heißt es, Aldini ist so sauer, dass er halt die Batterie umwirft und gegen die Pritsche tritt und die Metallplatten rausreißt und so. Also all das, was er irgendwie sich vorgestellt hat, hat er einfach nicht geschafft. Ne? Also er hat nicht nur die Humane Society enttäuscht, sondern wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt schon geahnt, dass er irgendwie da an der Grenze steht. Dass das, was sein Onkel da rausgefunden hat, ein bisschen Quatsch ist.
Oh oh.
Und dann dieser Volta, dessen Ergebnis man ja irgendwie sehen kann, ne, messen kann, der hat die Volta, sollte ja da stehen, dass das eigentlich die Zukunft ist. Also er weiß, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, okay, dieser Kampf, der ist verloren. Ne? Dieser Wissenschaftsstreit, der wird jetzt beigelegt, weil er hat nicht diesen Rettungswurf noch geschafft mit diesem Experiment. Also Aldini, mega enttäuscht, benimmt sich wie ein kleines Kind. haut da so Sachen um und so. Und er geht dann und sagt zu Mr. Pars soll am nächsten Morgen aufräumen. Aber Mr. Pars ist am nächsten Morgen nicht da. Hä? Mr. Pars geht nach Hause, kommt die Tür rein und hat einen Herzinfarkt.
Okay.
Und im Autopsiebericht steht nur Dead of Fright. Er ist vor Todesangst gestorben. Weil Mr. Pars war in der Sekunde, wo George Forster so seine Faust geballt hat und so nach oben gestreckt hat, war der überzeugt, dass er vielleicht doch in ein paar Sekunden gelebt hat, heißt es, und ist deswegen an einem Herzinfarkt gestorben.
Aber erst eine Stunde später oder so.
Erst zu Hause. Am Abend dann.
Boah.
Obwohl, und jetzt mal kommt wieder die langweilige Wissenschaft, Professor Groß, der sagt, das ist total unrealistisch, dass der Mr. Pars am Schreck gestorben ist. Aber die Geschichte ist besser, wenn er gestorben ist. Aber trotzdem hören wir mal den Ton.
Die Frage ist, wie glaubhaft diese Schilderung ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aufgrund eines Schrecks verstirbt oder aufgrund eines Schocks. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon Begleiterkrankungen gab, wie zum Beispiel eine heftige Herzerkrankung, die dann vielleicht dazu geführt hat, dass eine Herzreaktion ausgelöst wird, die dann zum Tod geführt hat. Aber dass jemand aus einer vollen Gesundheit heraus verstirbt aufgrund eines Schocks oder eines Schrecks, ist nicht sehr glaubhaft medizinisch gesehen. Aber wenn ein vollständiger Körper durch elektrischen Strom zur Bewegung gebracht werden kann und zum Grimassieren und dazu, dass sich Hände plötzlich aufrichten durch eine Reizstromreaktion, dann hat das natürlich wieder eine ganz andere Anmutung, dann kommt das ganz anders rüber. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass dieser Mr. Pass aufs Äußerste erschreckt war, anders als Aldini, der ja schon Erfahrungen gesammelt hatte in früheren Experimenten.
Ja, aber ich würde mal sagen, wir ignorieren das jetzt, was er da gesagt hat.
Auf jeden Fall wegen Schreck gestorben.
Die Geschichte ist viel besser, wenn er wegen Schreck gestorben ist. Ja. So war das.
Immer diese Wissenschaft. Genau. Die übertreiben es auch.
Tatsächlich hat Aldini Jahre später gesagt, dass seine Experimente total unmoralisch waren. Dass man es besser nicht machen sollte.
Wegen dieser Leichensache oder aus welchem Grund fand er es unmoralisch?
Aldini sagt deswegen, Leichenteile wären okay, aber so eine ganze Leiche, so Gottes Werk dann doch zu schänden, das geht zu weit.
Okay, ich versuche mal zusammenzufassen, was du mir gerade alles Irres erzählt hast. Es gab einen Wissenschaftsstreit zwischen dem Froschenkelmann und dem Batteriemann, zwischen Volta und Galvani. Galvani hatte einen Neffen, der die Geschichte seines Onkels weitererzählen wollte, der zwischen zwei Welten stand, nämlich zwischen der Welt der Wissenschaft, in der Zahlen und Fakten gelten, an die er sich auch gehalten hat. Aber auch auf der anderen Seite ist er so ein kleiner Thomas Gottschalk im Herzen und will die Leute einfach doch irgendwie unterhalten und ein bisschen Schenkel klopfen und so weiter.
Genau. Showtreppe.
Die will die Showtreppe runterlaufen. Das heißt also, zwischen diesen beiden Welten gefangen, geht er auf die Bühnen Europas und will sie immer weiter steigen, lässt sich irgendwann eine Leiche zuschieben, die er dann mit Hilfe einer Batterie, dummerweise von seinem Erzfeind Volta, erfunden, an eine Leiche anschließt. Dieses Experiment scheitert allerdings. Vor großem Publikum geht es sang- und klanglos unter. Die Leute verlassen den Raum, er wird nicht ernst genommen und merkt am Ende des Tages, fuck, ich stehe auf der falschen Seite und mein Froschenkelonkel hatte vielleicht doch nicht recht.
Ich habe dir zwei Sachen noch nicht erzählt.
Ah.
Tatsächlich, während er seine Europareise da macht, macht er nicht nur an Kuhköpfen rum, sondern er experimentiert auch an Menschen rum, der Aldini.
An Toten oder
lebendigen? An lebenden Menschen. Und zwar gibt es einen französischen Bauern, der chronisch depressiv war. Und er sagt dann, lass mir einfach mal so Elektroden an deinen Kopf ballern und dann heile ich dich wieder. Und tatsächlich klappt das auch. Also so sagt Aldini, dass sein Experiment klappt.
Das gibt's nicht.
Und das ist eine Sache, die ist heute zwar immer noch kontrovers, Elektroschocktherapie, ja. Aber es gibt Studien, dass das funktioniert. Also es ist zwar krass, was für ein Eingriff das in das menschliche Gehirn hat, aber Elektroschocktherapie funktioniert und Aldini hat ja auch erfunden. In seinem Versuch, also das Leben der Menschen mit Elektrizität besser zu machen. Und die zweite Sache ist, klar klappt's nicht irgendwie, wenn man einen Toten vom Galgen schneidet, den jetzt wieder zum Leben zu erwecken. Ja. Aber wir haben heute Herzschrittmacher, wir haben Defibrillatoren.
Ja.
Aldini war einfach nicht nah genug am Herz dran. Und wenn George Forster an einem Herzinfarkt gestorben wäre, nehmen wir an, er hätte Mr. Pass bis nach Hause begleitet. Mr. Pass kippt um, hat einen Herzinfarkt, Herzstillstand. Aldini holt seine Voltasäule raus, zack, ballert die Elektroden dran. Das hätte auch funktionieren können.
Ja,
das hätte
richtig,
funktionieren
ja,
können. Ja. Genau. Und diese Grundlagenforschung,
ja,
das kommt alles von Aldini. Alles, was wir heute irgendwie über die Auswirkungen von Elektrizität auf den menschlichen Körper wissen,
ja,
das kommt alles von ihm.
Ja,
so.
Was viele ja auch nicht wissen, die Body Street Filiale da draußen. Da, wo Leute hingehen, um EMS-Therapie zu machen, um sich so ein Sixpack durch Strom zu holen, hat auch Aldini erfunden. Der war nämlich richtig gut trainiert. Am Ende seiner Show hat er immer so mit seinen muskulösen Titten hat er immer so gezuckt, links, rechts, zack, 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 weil er sich halt zu Hause immer Strom durch die, ne? War doch so.
Genau so ist es. Ja, genau. Genau so war das.
Ja, aber tatsächlich kannte die Geschichte
auch,
halt schon.
Auch EMS, es kommt auch alles daher.
Ja.
Also tatsächlich so alle Auswirkungen, die Elektrizität auf den Körper haben kann, kommen von Aldini. Und dann dieser Streit hat uns das Handy gebracht.
Hä?
Und dein Notebook und mein iPad. Weil die Batterie, die grundlegenden Prinzipien von der Batterie wurden damals erfunden.
Ja.
Und zwar nur, um Galvani zu widerlegen. So einfach so ein Ego-Ding. Ne? Einfach so, fuck you, du hast Unrecht, ich beweis dir wie. Und erfindet er aus Versehen die Batterie. Auch das ist so einer der Nebeneffekte dieser Geschichte gewesen. Ja.
Ich fand die sehr gut, die Geschichte, muss ich sagen. Also als du mich am Anfang dieser Geschichte gefragt hast, ob ich Frankenstein kenne, dachte ich, es wird jetzt irgendwie so gruselig, spooky, wir machen irgendwelche komischen Experimente in Schlössern oder so. Aber dass es tatsächlich dann am Ende auf die Batterie wieder rauskommt und auf EMS-Therapie, das hat mich jetzt doch wirklich gekriegt.
Jetzt habe ich hier aber die Frankenstein-Nummer noch gar nicht zu Ende erzählt.
Ach, die kommt noch?
Ja, ja, klar. Also Mary Shelley, die hat von diesen ganzen Experimenten auch gehört, und zwar über ihren Ehemann Percy Shelley. An einem dunklen Tag saß die mal in der Schweiz fest, in so einem Schloss. Und dann haben sie, Lord Byron, auch bekannter Schriftsteller, und ihr Mann Percy Shelley,
ja,
einen kleinen Wettbewerb veranstaltet, wer die gruseligste Geschichte erzählen kann. Und dann hat sie sich zurückerinnert an all die Geschichten, die sie irgendwie von crazy Wissenschaftlern gehört hat die letzten Jahre. Und hat dann die Geschichte von Frankenstein erfunden. Und so kommt eins zum anderen.
Ist die Frankenstein-Geschichte gar nicht echt?
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Nee, schöne Geschichte.
Ja.
Ist es ungefähr zu der Zeit, als sie die Geschichte aufschreibt? Oder ist das dann, keine Ahnung, 100 Jahre später?
Das ist 15 Jahre nach dem Versuch, schreibt sie die Geschichte. Und Aldini lebt auch noch, als Frankenstein rauskommt.
Ich weiß es.
Ja, er muss es mitgekriegt haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie er das fand. Also das Einzige, was ich weiß, was er zu seinen Experimenten gesagt hat, war dann später eben, dass er meinte, das war alles ein bisschen unmoralisch, was ich da in London gemacht habe. Es war eine wilde Zeit, viele Pilze, viel Koks. It was the 80s, man.
Ich glaube, das wird eine Geschichte, die ich das nächste Mal irgendwie auf einer Party erzähle oder so.
Ich hoffe doch.
Wenn mir irgendjemand ankommt mit Frankenstein, dann werde ich erstmal so einen Brummer von Infos auspacken.
Ja, erstmal die Info. Wusstest du, dass es Frankensteins Monster ist und nicht Frankenstein? So, das ist, was jeder weiß. Und der Hölzer war nicht grün.
Und der hatte gar nicht so einen komischen Balken durch den Hals. Wisst ihr das eigentlich?
Genau. Ja, und dann kommst du mit Aldini.
Und dann komme ich mit Aldini und mit Volta und mit
Frau Schenkelmann.
Vielleicht werde ich einmal in meinem Leben Star einer Party sein. Schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall.
Das war die Geschichte von Giovanni Aldini, einem Wissenschaftler, der versucht hat, die Toten mit Elektrizität wieder zum Leben zu erwecken. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Diese Folge wurde recherchiert von mir, Christian Alt. Wenn ihr uns Tipps geben wollt, welche weirden Stories aus der Geschichte wir noch erzählen sollen, Geht auch auf Instagram oder TikTok und schreibt uns da unter @darwingefällt das mit AE.
Und wir machen da auch eine Abstimmung, ob Christian Alt die nächste Folge komplett mit Kaugummi im Mund erzählen soll. Ich bin ja dafür. Was meint ihr?
Bitte nicht. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt weiß ich nicht, ob die Herstellungsleitung Schalker tätig macht. Das macht ihn nämlich immer und zwar sehr gut. Herstellungsleitung Schalker tätig. Und produziert wurde das Ganze von Elisabeth Fee.